Oh, ich treffe. Verdammt, schön.
Ja, mach mal Schaden.
Oh, nicht so dolle. Naja, ja, aber geht durch.
Ja, okay, reicht auf jeden Fall aus. Aber der Ork ist noch nicht down. Der dreht sich um und haut dich mit seinem Schwert. Und der trifft dich.
Der trifft nicht?
Nein, der trifft nicht.
Du hast aber ganz schön gezögert.
Findest du?
Ja. Was hast du? Zeig mal einen Würfel her.
Nee, das ist schon...
Passt schon. Das ist ein Crit?
Ja, vielleicht...
Naja.
Hallo Matze.
Hi Michael.
Na? Ja, Folge 21. Meine Güte, ey, wir kommen echt voran, ne?
21, ja, das ist krass. Ja, quasi auch nach amerikanischen Richtwerten sind wir jetzt volljährig.
Ja, genau, dürften jetzt auch Alkohol trinken.
Ja, also. Genau.
Genau, wie das so schön, naja, oder auch nicht so schön, wie auch immer, kann man ja streiten. Genau, gießt dir mal einen Tee ein. Ja, so ein paar Dinge sind passiert, so ein paar Dinge haben sich ergeben. Wir haben zum Beispiel eine Runde gespielt, mal wieder.
Richtig, wir haben Dune gespielt.
Ja, wie hat's dir gefallen?
Ja, also ich muss halt immer wieder gucken. Online ist ja nun bekanntermaßen nicht meins. Mhm. Von daher ist es halt immer so ein bisschen negativ belastet. Trotzdem muss man sagen, hatten wir schöne rollenspielerische Momente. Das Einstiegsabenteuer fand ich jetzt gar nicht mal so richtig schön. Also,
ja.
Aber ich glaube, das System an sich, das kann gut funktionieren.
Ja, das war das Abenteuer Desert Fall aus dem Schnellstarter übrigens. Ne? Aus dem
fand ich ein bisschen unnötig lang gezogen.
Ja.
Aber ja, ist halt nicht so mein Plot gewesen.
Das
sagt nichts über das Spiel aus. Na?
Ja, ansonsten schöne, schnelle Mechanik. Das hat mir gut gefallen. Auch als Spielleiter war das sehr übersichtlich und man konnte sich auf das Spielen konzentrieren, musste sich gar nicht so sehr auf die Regeln fokussieren.
Das ist richtig. Ich hatte nicht das Gefühl als Spieler, der ja nun... Also ich hatte ja nur den Charakter und sonst keinen Hintergrund. Mir war aufgrund der 2W20 Probenmechanik halt eben klar, wie ich zu würfeln hatte und was ich machen konnte. Na klar, ich meine, die Talente oder sowas, das hätte man jetzt nochmal nachlesen müssen. Mhm. Aber das war okay.
Ja.
Das ist eingängig.
Ist übersichtlich, ne? Ja. Wenn man die 2W20-Mechanik kennt, dann ergibt sich das so ein bisschen, finde ich.
Genau.
Hat auch ganz gut mit dem, mit dem Zusammenspiel funktioniert. Gut, ist ja auch eine größtenteils eingespielte Truppe, ne?
Klar, logisch.
Muss man dazu sagen. Aber gerade dann ist es ja auch gut, in solchen Konstellationen nochmal neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Werden wir ja auch demnächst nochmal... Dann mit einem anderen Regelwerk, mit dem Mutant Jahr Null System.
Genau, mit Alien.
Genau.
Auf Alien bin ich schon sehr gespannt.
Ja, hatte ich ja schon gesagt, da gibt es ja dann dieses One-Shot-System sozusagen, wo ja jede Figur eine individuelle Agenda mitbekommt. Ich habe das schon alles auf Roll20 vorbereitet und ist im Prinzip soweit, dass wir dann losstarten können. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir spielen, genau. Ja, ansonsten habe ich mich total gefreut, dass so viele Ziele beim Lex Arcana Kickstarter erreicht wurden auf Game on Tabletop.
Ich habe heute Morgen nochmal geguckt, wir sind jetzt bei 38.000, wenn ich das noch so richtig, also ne, gut 38.000 von, ich glaube,
also 500% waren es.
Ja, 500%, genau.
Genau.
Ja, ja.
Sowas etwas drüber und ich glaube, es waren auch wirklich nur noch ein paar wenige hundert vor dem nächsten Stretch Goal. Und,
richtig. 8 Tage noch. Oder 9 Tage?
Nach Veröffentlichung noch 8 Tage, bis zum 26.04. geht's. Ja, genau. Das ist ein tolles System. Ich habe mich da nochmal in den Schnellstarter reingelesen, den man ja tatsächlich auf Game on Tabletop kostenlos runterladen kann auf Deutsch schon. Ne?
Ja, ja, auf Deutsch. Das ist natürlich toll, ne?
Genau, das heißt, du kannst da richtig durchlesen, kannst schon durchlesen, wie es funktioniert.
Ja.
Ist ja ein älteres System, aber ich finde es total spannend, die Mechanik, dass man sich selber aussucht, welche Würfel man benutzt. Also du hast einen Wert, das ist dann sowas wie eine 12 zum Beispiel, und dann kannst du dich entscheiden, ich nehme 1W12 oder 2W6 oder 1W6 und 2W3
Oder 3W4.
Oder 3W4, genau. Und du hast halt einen Mindestwurf, den du erreichen musst, mit addiert. Und wenn alle Würfel das Maximum zeigen, also alle Würfel gleichzeitig, dann explodiert es.
Ach.
Ja, das heißt, du kannst entweder auf Risiko spielen und eine 12 nehmen beim Serverwert zum Beispiel und sagen, ich hoffe auf die 12 oder was auch immer. Oder ich spiele halt safe und nehme die 2W6, die im Mittelwert halt eine 7 ergeben. So ungefähr. Also es ist halt, ja, ist mal, ich bin gespannt, wie es sich dann spielt.
Ich habe mir tatsächlich die Regelmechanik nur so am Rande angeguckt. Für mich ist es eher so dieses Setting, ne?
Ja. Das ewige Kaiserreich, das irgendwie länger bestanden hat und so.
Ja.
Schon entspannt. So knapp 500 nach Christi Geburt, irgendwie sowas. 476 oder so spielt
das,
glaube ich.
Mag sein. Ja. Das hätte ich jetzt so gar nicht Also meines Erachtens war das dann irgendwie 1000 nach, weil...
1229 ab Urbe Condite, also nach der Gründung der Stadt Rom. Das ist ja 753, Rom schlüpft aus dem Ei, wie wir aus dem Geschichtsunterricht wissen. Ne?
Ja.
Genau, werden wir euch verlinken. Wenn ihr euch also für Lex Arcana interessiert, dann schaut ruhig in die Shownotes, da werden wir euch einen Link reinhauen. Und wenn ihr bis zum 26.04. Auf diesen Link klickt, könnt ihr sogar noch dran teilnehmen und davon profitieren, diese ganzen Stretch-Goals mitzunehmen.
Genau.
Ich habe heute tatsächlich sogar noch das Abenteuerbuch zugebucht. Und noch einen weiteren
Buchsatz. Den Sammelband?
Ja.
Habe ich drüber nachgedacht. Ich weiß aber, das ist für mich nicht... Also für mich ist es einfach dann nur noch ein weiterer Staubfänger, den ich im Regal stehen haben werde. Weil ich tatsächlich lieber dann mit den PDFs arbeite und die sind dabei. Aber es ist natürlich, um das Ganze zu komplementieren und auch wenn man das sammeln möchte, händisch auch mal einfach haben möchte, ist das
genau. Cool. Außerdem wollte ich das nächste Stretch-Goal noch ein bisschen pushen.
Ja. Ich dachte irgendwie über ein Würfelset im Nachhinein nochmal
oder so. Habe ich auch noch mit zugebucht, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ja. Also, genau, das ist sozusagen eine große Reise, auf die wir uns begeben. Mhm. Die Reise in die römische Zeit, aber manchmal reist du ja auch in andere Regionen oder...
Ich reise auch ab und zu mal nach Mittelerde.
Ja.
Auch wenn ich ja gar nicht so dieser klassische Herr der Ringe-Fan bin.
Mhm.
Ja. Also jetzt im Hinblick auf die Bücher zum Beispiel.
Ja.
Aber ich habe das Brettspiel Herr der Ringe Reise durch Mittelerde öfter auf dem Tisch stehen.
Mhm.
Wir hatten in der Vergangenheit, also sprich vor der Pandemie, hatten wir eine regelmäßige Reise durch Mittelerde Runde und haben dann halt auch immer die Kampagne gespielt.
Das ist auch App-gestützt, ne?
Es ist App-gestützt, ja. Also es ist ein Vorteil sowie ein Nachteil, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich finde, es ist ein reiner Vorteil. Es ist nur mit App spielbar.
Es
hat aber auch den Vorteil, dass du immer jemanden hast, nämlich die App, die diese komplette Steuerung, die komplette Organisation übernimmt. Konkret, um erstmal einen Einstieg zu haben, für die Leute, die es gar nicht kennen, ihr spielt eine Runde Helden in der Mittelerde-Szenerie und folgt einer Kampagne. Die Kampagnenidee ist durchaus so, dass sie nach Mittelerde gehört und ihr sollt zum Beispiel irgendwelche Heilkräuter besorgen und dann geht das über 12, 13 Szenarien.
Mhm.
Je nachdem, wie ihr die Szenarien beendet, geht dann die Story weiter.
Das ist hat so eine Art Legacy-Effekt dann damit,
Es ist ein Kampagnen-Effekt, ja. Also, wenn du eine Mission nicht scheiterst, dann bist du nicht automatisch tot oder hast versagt, weil also da wäre auch der Frustfaktor sehr, sehr hoch, wenn du überlegst, du brauchst für ein Szenario manchmal zwischen einer und drei Stunden.
Ja.
Ich glaube, wir hatten noch irgendwann mal 4 Stunden gehabt, tatsächlich für einen Abschnitt.
Ja.
So dass du in der Kampagne dann schon durchaus auf 30 Stunden kommen kannst. Ja.
Nicht schlecht.
Und du agierst halt eben mit den Helden in Rundenzeiten und du spielst zusammen gegen das Spiel.
Weißt du, wie viel das Grundspiel gerade kostet, ungefähr?
Es ist so zwischen 80 und 90 Euro.
Und wenn ich das so umrechne, ist das ja, selbst wenn ich nur ein Szenario oder eine Kampagne spiele, ist das ja schon ein ganz guter Stunden-zu-Geld-Faktor, finde ich.
Genau, und dadurch, dass du mit anderen Helden, also du hast ja mehrere Helden da, kannst du natürlich auch anders spielen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Hobbits nehmen, die als Meisterdiebe zum Beispiel prädestiniert sind,
ja.
Ne? Das ist dann, du hast einmal den Charakter und dann hast du eine Rolle und je nach Rolle kriegst du dann quasi deine Fähigkeiten.
Ist das so, dass du dann feste Charaktere hast, sozusagen benannte Charaktere?
Ja,
auch? Ja, okay. Und dann suchst du noch eine Rolle dazu aus.
Da ist genau. Da, ah, okay. ist ein Gandalf dabei, da ist ein ne? Was von, es sind sowohl.
Sind die ikonischen Figuren aus
dem. Es sind auch ikonische Figuren dabei.
Ja.
Ne? Es sind aber auch quasi neue dabei.
Ah, okay.
Ja. Du kannst denen aber auch einfach andere Rollen zugestehen.
Ah, ja.
Ja, also du könntest aus. Also Gandalf könnte der Meistermagier sein, Gandalf könnte aber auch der Kräuterkundler sein.
Mhm.
Ja? Mhm. Und würde dann anders agieren können und würde dann eher tatsächlich einen Support-Charakter übernehmen. Ja?
Ah ja, gut zu wissen. Wie viele Spieler?
Vier. Vier müssen es sein.
Genau. Maximal vier Spieler, ja?
Mhm. Okay,
ja?
Genau.
Kann man das im Solospiel spielen?
Das ist ja der große Vorteil. Du kannst es im Solospiel spielen, weil cool. Du hast ja quasi die App, die die Welt verwaltet. Das heißt, du kannst, also wenn ich es alleine spielen würde, dann würde ich mindestens zwei Charaktere quasi gleichzeitig durch die Szenerie leiten. No?
Das heißt, auch in Pandemiezeiten, wo man vielleicht keine Brettspielrunde zusammenkriegt, wäre das eine Option.
Richtig.
Mit der man sich vielleicht auch mit Partner oder mit einem Einzelnen, mit dem man sich ja treffen darf, dann sozusagen zusammensetzen könnte. Cool.
Und das ging mir auch heute so durch den Kopf. Weil ich finde Brettspiele alleine spielen irgendwie langweilig.
Mhm.
Also für mich, ich kenne Leute, die machen das ja, die haben daran Spaß. Aber so ein Dungeon Crawler, es ist ja irgendwo auf irgendeine Art und Weise ein Dungeon Crawler. Alleine zu spielen, finde ich auch doof, aber zu zweiten Dungeon Crawler spielen, also einer verwaltet und der andere spielt, das ist ja auch, also für mich zumindest irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei.
Mhm.
Aber zu zweit gegen das Spiel zu spielen, was einen anleitet, was die lästige Verwaltung übernimmt und so weiter und so fort, das ist schon irgendwie ziemlich cool.
Mhm,
das also stimmt. Das macht schon echt Laune. Man kann auch alles zusammen abspeichern. Also man muss nicht so ein Szenario durchspielen.
Mhm.
Man hat dann halt nachher auch eine Charakterentwicklung. Je nachdem, was man in den Szenarien erlebt, bekommt man sogenannte Wissenspunkte. Über die Wissenspunkte kann man sein Deck upgraden.
Ah, ne? Cool.
Also seine Fähigkeiten werden dann nachher über Erfahrungspunkte aufgedeckt, die kann man sich dann halt aussuchen.
Hat also quasi Rollenspielelemente mit drin.
Genau, hat rollenspielerische Elemente dabei. Du kannst dir im App Store dann auch weitere Kampagnen kaufen.
Okay.
Die letzte, die ich gekauft habe, das waren, ich glaube, 7 Euro.
Das ist günstig.
Und beinhaltete 13 Szenarien.
Die mit den Materialien, die man dann hat,
spielbar sind. Richtig. Ja. Du kannst dir auch noch dazu, das würde ich auch empfehlen, Figurenpacks kaufen.
Mhm.
Ja. In den Figurenpacks sind in der Regel 3-4 Figuren drin und ein paar Karten. Kostet 10, 12 Euro. Ich glaube, einer hatte mal 15 Euro gekauft, da war ein bisschen mehr drin.
Und wenn man die gekauft hat, dann gibt man quasi in der App ein, ich habe die und die Figurenpacks?
Ja, oder? Korrekt.
Ah, okay.
Korrekt, genau. Und das Spiel benutzt dann für die Kampagne dann auch diese Figurenpacks und
cool.
Du kannst dann auch die Karten dann mit benutzen.
Ah, okay, das heißt, das berücksichtigt das dann auch mit.
Richtig, genau.
Das ist natürlich echt intelligent.
Ja. Und die meisten Figurenpacks kommen dann immer in der Kombination raus, wenn du ein Add-on hast.
Also,
einmal das digitale Add-on, aber du musst nicht beides quasi kaufen.
Mhm. Ja? Nicht schlecht. Das heißt, ja gut, ich meine, das ist natürlich gerade sozusagen die moderne Strategie, wie viele Spiele auch vermarktet werden, dass du quasi ein Grundspiel hast und kleine Erweiterungen, ne? Das ist
aber ich habe
ganz gut.
Ich habe eben gerade zum Beispiel die App ja nochmal kurz angemacht, einfach um nochmal ein paar Sachen quasi aufzubessern in meinem Kopf, in meinem Gedächtnis und habe auch die Mitteilung gekriegt, es gibt jetzt wieder eine neue Erweiterung, eine neue Kampagne und ja, die kostet halt dann ein paar Euro und die lädst du dir dann runter und dann hast du sie. Dafür brauchst du halt nichts weiter zu kaufen. Ne?
Und die Figuren sehen ja auch eigentlich ganz schick aus. Ne? Also ich meine, im Zweifelsfall, selbst wenn man die nicht nur für das Spiel benutzt, könnte man die ja sogar auch, das habe ich auch mit den Design-Figuren schon gemacht, fürs Rollenspiel benutzen.
Richtig, richtig,
genau. Auf Battle Maps
da ist halt dieses ist halt dieser neue Standard an, an hochwertigen PVC-Miniaturen. Das ist halt kein klassischer Tabletop-Effekt, aber ich muss halt auch nicht zusammenbauen oder wie auch immer.
Klar.
Und wenn ich es anmalen möchte, ich habe ein paar schon angemalt gesehen, selber habe ich noch keine angemalt, aber wenn du die ordentlich grundierst und vorbehandelst und dann anmalst, die sehen einfach echt gut aus.
Im Zweifelsfall gibt es ja auch diese selbst schattierenden Farben von Games Workshop zum Beispiel, ne?
Genau, ja, die gibt es ja mittlerweile auch von anderen, aber zum Beispiel.
Ja. Ja, ja, nicht schlecht. Und ich gerade, also klar, natürlich die Hauptfiguren kann man sich natürlich wahrscheinlich schön malen, aber ich sag mal, den Standard-Org, den wird man dann wahrscheinlich ein bisschen drüber bemalen.
Den, oder so, ne? Den machst du mit 3-4 Farben und dann mal ein Shade drüber und dann ist das gut.
Ja.
Ne? Nee, also ich meine, es ist eine Anschaffung, man muss es halt erstmal in die Hand nehmen.
Klar.
Wie gesagt, 80, 90 Euro, aber ihr habt dann halt echt einfach lange Zeit. Ne? Für alle, die jetzt irgendwie sagen, ich mag das aber nicht appgestützt oder sowas, tut mir leid, dann ist das einfach nichts für euch. Ja? Ich finde es einfach eine Bereicherung, weil ich in den meisten Dungeon Crawlern dann immer quasi der Spielleiter sein musste.
Ja, kenne ich.
Meistens aber auch einfach mal spielen wollte.
Ja, und es fühlt sich, finde ich, auch in diesen Dungeon Crawlern, dieses Gegeneinanderspielen oder gegen den Game Master spielen, fühlt sich, finde ich, auch nicht so richtig gut an. Also als Spielleiter im Rollenspiel, da habe ich ja keine Gegnerfunktion. Also klar, natürlich, ich würfel natürlich für die Gegner, aber ich bin ja trotzdem in Anführungsstrichen Fan der Spieler. Ne?
Und das ist richtig.
Das ist ja eine ganz andere Sache. Und ich hatte auch das Gefühl, dass bei manchen Spielen, die quasi einen Game Master haben in diesem Dungeon Crawler Bereich, das manchmal nicht ganz fair ist. So dass wenn man alles ausschöpfen würde, was man da irgendwie machen könnte, dass die Spieler im Grunde kaum eine Chance haben.
Also ich habe das oftmals bei Decent gehabt, dass ich halt die Spielerschaft halt öfters mal irgendwo ins Nirvana geschickt habe. Weil ich vielleicht sehr optimiert da dran gegangen bin als Spielleiter und die Spielerschaft halt eben eher gesagt hat, oh, ich möchte jetzt erstmal gucken und ich möchte erstmal was entdecken und ich möchte was ausprobieren.
Ja.
Und sich dann zu zügeln, macht ja auch jetzt nicht zwangsläufig Spaß, aber ich möchte jetzt auch eigentlich nicht den Spielspaß nehmen durch irgendwie Sachen mit ins Nirvana schicken. Ne? Weil ja, macht mir auch keinen Spaß.
Nee, natürlich nicht. Soll ja auch Spaß machen. Ne? Und ich sag mal, einer App kann man sowas eher verzeihen, weil die ist halt so, wie sie ist.
Ja, und die App ist halt, also, ne, ist ja alles im Regelheft nochmal dargestellt. Wenn die App zum Beispiel sagt, der Troll bewegt sich zum nächsten Ziel und dann steht da meinetwegen in Klammern Legolas. Weil der Troll möchte, also die App sagt, dass der Troll lieber auf Legolas geht.
Ja.
Sollte Legolas nicht erreichbar sein, geht er zum nächsten Helden. Mhm. Solche Mechaniken hast du auch irgendwann so ein bisschen im Kopf und kannst damit dann auch wiederum taktisch vorgehen.
Na klar.
Ja?
Ja.
Oder du kannst zum Beispiel auch entscheiden, wenn der Troll 2 Felder von 2 Charakteren entfernt ist und das heißt, er greift das nächste Ziel an.
Ja.
Da kann man sich unter der Spielerschaft ja auch sagen, na, wer verträgt denn jetzt noch eine Keule?
Na klar. Ja, und genau, und bei Descent würde ich dann sagen, ja, guck mal, wer die wenigsten Hitpoints hat, den greife ich natürlich an. Klar.
Wäre das Logische, sagen wir es
mal. Ja, so. Genau. Ja. Naja, klar.
Ja. Also wie gesagt, von mir eine Empfehlung. Kleiner Vorteil, die App kann man sich erstmal so kostenlos runterladen.
Dann kann man sich das schon mal so ein bisschen anschauen.
Und jeder von euch kann sich schon mal die Mechaniken einfach so angucken, ob einem das so in der Form irgendwie passen würde, ob das klappen könnte. Und dann guckt euch das erstmal an.
Ja.
Einen kleinen Nachteil habe ich aber noch für mich so herausgefunden. Und zwar ist es, dass du ja nur Kampagnenmodus hast.
Du hast also keine Solo-Spiele oder keine One-Shots,
sag genau, ich mal. Genau, One-Shots. One-Shots ist genau das Stichwort, was, sagen wir mal, meine große Kritik an dem Spiel ist. Wenn ich jetzt auf Willen des Wahnsinns gehe, was ja nur One-Shots hat und gar keine Kampagne, ist wieder der kritische Faktor, dass ich sage, es gibt nichts Aufbauendes, was mir da zum Beispiel fehlt.
Ja.
Ja? Dafür finde ich es aber gut, dass ich dann ein One-Shot-System habe. Mhm. Und ich hatte so immer so ein bisschen die Hoffnung, dass bei Reise durch Mittelerde dann irgendwann nochmal so One-Shot-Settings kommen. Dass ich dann auch einfach sagen kann, komm, wir nehmen jetzt einfach mal Charaktere, wir probieren mal etwas und machen mal einen One-Shot, weil bei den Kampagnen, es bläht sich ja dann langsam erst auf.
Klar.
Es fängt ja langsam an, wo du noch gar nicht so richtig was ausprobieren kannst oder sowas.
Ne? Wäre ja mal eine Idee für den Publisher, mal zu schauen, ob man sowas als Promo-Abenteuer quasi raushauen könnte.
Zum Beispiel.
So ein Kurzszenario, das dann vielleicht auch wirklich nur eine Stunde dauert, so dass man das mal einmal anspielen kann und
genau, das anschauen. Ich würde sie auch einfach mal gerne zeigen wollen.
Ja.
Ne? Ist ja klar. Quasi dann irgendwie auch eine Art von Werbung.
Ja, und wenn die Eskalation dann erst später kommt, dann ist es ja vielleicht auch so ein bisschen, dass man sich sagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so will oder mag oder, und ne, später käme irgendwas, wo man sagt, okay, das ist so geil, das will ich auf jeden Fall weiterspielen.
Mhm.
Und wenn ich aber erstmal so 2 bis 7 Stunden brauche, um an diesen Punkt zu kommen, dann kann es ja auch sein, dass ich die Motivation verliere.
Ja.
Aber du sagst, lohnt sich.
Lohnt sich.
Bleib dran. Und,
ja. Ja. Hat im Übrigen jetzt auch letztens einen neuen Entdeckermodus gekriegt.
Mhm.
Okay. Also es gibt ja verschiedene Schwierigkeitsstufen.
Okay.
Ne? Leicht, mittel, schwer und so weiter. Kann sich jeder dann ungefähr vorstellen. Du hast aber immer, das Spiel arbeitet quasi gegen dich. Das heißt, du bist im Zugzwang.
Mhm.
Du hast also öfters mal so, also du hast oben so einen Bedrohungsfaktor.
Ja.
Und immer wenn gewisse Punkte erreicht werden, passieren dunkle Dinge. So, das weißt du, das erfährt man sehr schnell.
Mhm.
Und das ist auch in jedem Szenario so. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, ich mag die Welt und ich mag das hier und ich möchte einfach mal alles gucken, ich möchte mir alles angucken, ohne so diesen zeitlich limitierenden Faktor zu haben, ohne gehetzt zu sein, einfach nur spielen, dann machst du das Ganze ganz gemütlich im Entdeckermodus.
Ah, okay. Ja, sowas hätte ich mir tatsächlich bei zum Beispiel Cthulhu Death May Die gewünscht, das wir letztens ausprobiert haben. Das war schon sehr, 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 sehr hart, das Spiel. Aber
ja.
Genau, da wäre für derartige Spiele, wo man als Gruppe gegen das Spiel spielt, glaube ich, generell so eine Idee für Hersteller zu sagen, man macht einen Entdeckermodus. Also von daher alles richtig gemacht, Herr der Ringe.
Ja, also so viel dazu. Aber du wolltest uns auch noch auf eine kleine Reise mitnehmen.
Ja, ich habe vor vielen, vielen Folgen ja schon mal davon berichtet, dass ich die City of Stairs gelesen habe von Robert Bennett. Und da habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um dann tatsächlich Band 2 und 3 irgendwann mal anzufangen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß auch gar nicht, was mich daran gehindert hat. Aber ich habe den ersten Band gelesen und hatte dann irgendwie ganz, ganz viele andere Bücher, die irgendwie dazwischen kamen. Und City of Stairs oder die Stadt der 1000 Treppen, wie es im Deutschen heißt, hat mich eigentlich total mitgenommen. Und ich habe jetzt die City of Blades gelesen und das hat mich gleich wieder so reingezogen, dass ich den dritten, also City of Miracles, gleich sofort hinterher gelesen habe und sozusagen ne, mit einem über einem Jahr Verzögerung Band 2 und 3 einfach so zack mal eben Schneck weggelesen habe.
Hm.
Ja. City of Stairs nochmal, um quasi nochmal ne, den Bogen zurückzuspannen, ist ein Roman, der in einer fantastischen Welt spielt, die etwas moderner ist, als viele Fantasy-Systeme das sind. Es ist so, ich sag mal, irdisch vergleichbar um 1900 rum, könnte man sagen. Also es gibt, oder vielleicht ein bisschen früher, 1850 rum, es verschwimmt alles, weil die Technologie so ein bisschen ineinander übergeht. Es gibt Dampflokomotiven, es gibt Gewehre, es gibt halt, ne, also es ist halt nicht irgendwie...
So Steampunk, Dieselpunk, irgendwie sowas, ne?
Ja, gar nicht mal Punk, sondern tatsächlich, also, ne, sondern eine in Anführungsstrichen realistische Welt.
Mhm.
Beginnt ja im Grunde damit, also der Hintergrund ist, dass eine ehemals kolonisierte Nation sich erhoben hat und die Götter des Kontinents erledigt hat, also erschossen hatte, die in physischer Form dort gelebt haben.
Mhm.
Und als die Götter gestorben sind, sind halt sämtliche Wunder quasi erloschen und viele Städte waren halt aus Wundern erbaut, was zu einem Kollaps des Kontinents quasi geführt hat. Und es geht um eine Ermittlerin im ersten Band, die einen Mordfall aufklären soll in der heiligen Stadt, in der alle Götter quasi zusammengekommen sind. Ja, Bulikov heißt die. Und Was ich total super fand, war, dass Band 2 und Band 3 eine andere Hauptfigur hatten. Und zwar sind jeweils Nebenfiguren aus dem ersten Band zu Hauptfiguren im Band 2 und 3 geworden, und zwar andere. Das heißt, du hast eine Veränderung des Viewpoints.
Ja.
So, und du hast aber die alten Hauptcharaktere noch als Nebencharaktere im Hintergrund mitwirkend und so weiter und so fort. Das ist, fand ich mal ganz interessant, weil es halt nicht so dieses ist, du hast eine Trilogie und dann hast du die eine Hauptfigur und du verfolgst die ganze Zeit die Hauptfigur und die wird immer cooler und ne, sozusagen, sondern du hast tatsächlich so Band 1 ist dann die eine Figur, Band 2 ist die zweite Figur, Band 3 ist die dritte Figur. Wobei, ohne zu spoilern, jetzt die dritte Figur, da habe ich erst gedacht so, boah, das war ganz schön Mary Sue-mäßig, ne? Also, der kann ja alles. Ne, so, der überlebt auch alles. Wie kommt das? Ne? Was zur Hölle? Und man erfährt aber im dritten Band, warum. Und die Erklärung finde ich einfach großartig. Also es ist, wie gesagt, ich möchte es nicht spoilern. Mhm. Ich kann es nur empfehlen, das zu lesen. Wie gesagt, erste Stadt der 1000 Treppen, Stadt der toten Klingen, City of Blades, und Stadt der träumenden Kinder, ist die City of Miracles. Mhm. Die deutschen Titel spoilern mehr als die englischen.
Ah.
Aber auch nicht genug, um dann direkt zu wissen, worum es geht. Ganz kurz gefasst ist, dass in den drei Büchern klar wird, dass nicht alle göttlichen Dinge so tot sind, wie man sie glaubt.
Ja, Götter kommen gerne wieder.
Götter kommen gerne wieder, genau. Und ich will auch gar nicht spoilern, das hat auch noch ein paar Twists mit drin.
Ja.
Und man erkennt halt auch ganz klar sozusagen, an welche irdischen Kulturen, die Kulturen in den Büchern angelehnt sind, ja. Also wenn dann Namen auf Off enden, dann weiß man schon, man hat so ein bisschen Russisch angehauchtes, ja. Mhm. Die sich erhebende Nation, die quasi ehemals Kolonie war, das sind indisch anklingende Namen, könnte man sagen. Ja. Eine der Nebenfiguren klingt doch sehr skandinavisch. Das ist auch die Hauptfigur des dritten Buches. Und also man merkt das schon so, wo die Anleihen kommen, aber es sind einfach unglaublich gute Beschreibungen, sowohl der Landschaften als auch der Ereignisse da drin.
Mhm.
Und es überspannt tatsächlich mehrere Jahrzehnte. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so ein kurz aufeinanderfolgende Ereignisse sind, sondern dass es tatsächlich ein bisschen dauert. Das heißt, aus den jungen Menschen aus dem ersten Band werden alte Leute im letzten Band.
Mhm.
So, und dann, ja.
Ist das eine abgeschlossene Trilogie jetzt?
Das ist eine abgeschlossene Trilogie.
Ja.
Ja. Genau. Habe ich weitergelesen und als ich an unser Thema mit der zweiten Chance sozusagen gedacht habe, dachte ich, Mensch, ja stimmt, da habe ich im Grunde genommen auch diesen Büchern nochmal eine weitere Chance gegeben. Ich kann überhaupt nicht erklären, warum ich in irgendeiner Form irgendwie nicht weitergelesen habe. Und jetzt, wo ich weitergelesen habe, frage ich mich das nochmal.
Du, das ist manchmal so. Ich habe das gerade bei Buchreihen, weil es kommt ja auch immer mal wieder was Neues rein.
Mhm.
Ja. Ich habe mir zwischendurch ein paar Bücher geholt, weil ich es einfach schon lange haben wollte und dann irgendwie ein Angebot gekriegt habe. Oder ich kaufe ja auch viele Sachen irgendwie gebraucht auf Medimobs oder Rebuy oder wie auch immer sie heißen mögen. Ja.
Ja.
Letztens habe ich sogar tatsächlich in so einem Bücherschrank Glück gehabt und habe was gefunden, die waren so auf meiner möchte ich mal lesen Liste, weil es nicht elementar wichtig, aber es gab noch so ein paar alte Holbein-Bücher, die ich durchaus mal lesen wollte.
Ah ja, okay.
Und die lagen da so rum im Hardcover.
Holbein, also Wolfgang Holbein oder unter Namen Wolfgang Holbein veröffentlichte Bücher?
Weiß man nicht.
Nee, genau.
Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Steht Wolfgang Holbein drauf, wird auch drin sein.
In irgendeiner Form bestimmt.
Also es sind die alten aus seinen ersten fantastischen
Versuchen. Ah ja, nicht schlecht. Ja.
Und die habe ich mir da mal rausgesucht. Wie gesagt, die habe ich einfach noch nicht gelesen gehabt.
Ja.
Die wollte ich einfach mal haben.
Mhm.
Und dann will man die auch mal irgendwann lesen. Und dann hat man zwar eine Buchreihe, ne? Hier die Streets of London wollte ich auch weiterlesen.
Ja.
Zumindest so die nächsten 2, 3 oder so, aber ist halt so viel da zu lesen. Ist
ja auch schön.
Ne? Ich kenn das. Jetzt habe ich ja den Eschbach von Perioden durch.
Ich höre ihn gerade.
Ja. Mhm. Da werden wir dann mit den Jungs von Radio Freies Erdruss mal drüber reden.
Genau.
Hat man den ja quasi als Gegenbesuch zugestimmt.
Ja.
Ja, den Schinken mit um die 900 Seiten. War schon sehr viel zu lesen.
Das sind 500 Episoden a etwa 5 Minuten als Hörbuch. Also
ja.
Ich bin ja sonst nicht so der Hörbuchmensch, habe aber tatsächlich mal gedacht, Mensch, ich probiere es mal aus.
Ja.
Und das mal die Gelegenheit. Und ja, manchmal fehlt mir die Zeit. Ich würde gerne noch weiterhören. Aber
ja.
Manchmal muss man auch schlafen. Naja, so ist das halt. Ja. Genau. Ja, ähnlich klingend oder ähnlicher Titel bin ich auch drauf gespannt. Neuer Roman, der demnächst erscheint, Die Götter müssen sterben, von Nora Bensko, habe ich mir bestellt.
Mhm.
Und auch den werde ich, glaube ich, einfach mal als Vorbestellungsmöglichkeit verlinken auf graf.de.
Mhm.
Liefern deutschlandweit kostenlos, wie ich heute gesehen habe.
Deutschlandweit?
Das deutschlandweit ist ja kostenlos, ja. Das heißt, man kann da bestellen und hätte einen lokalen Buchhändler unterstützt, was ich prinzipiell immer gut finde. Ich habe auch tatsächlich, obwohl ich die letzten beiden Bestellungen mit jeweils noch 2 € Versandkosten freiwillig unterstützt.
Mhm.
Das finde ich immer nach wie vor total super, dass man dann die Möglichkeit hat, auch 0 € einzutragen, dann kriegt man
ja.
Das trotzdem geschickt, oder man kann halt eine beliebige Summe eintragen.
Genau, du kannst, du musst aber nicht.
Genau. Ja. Finde ich total super. Und gerade in diesen Zeiten finde ich es nochmal wichtiger, ja, den lokalen Buchstore zu unterstützen. Also wenn ihr da draußen...
Kann ja jeder seine Bücher genau, holen.
Die Möglichkeit habt, unterstützt lieber irgendwie einen lokalen Buchhändler als...
er zahlt auch seine Steuern in Deutschland.
Genau, er zahlt Steuern vor allen Dingen.
Ja.
Das machen einige ja gar nicht, könnte man sagen.
Ja.
Genau. Die drehen die Würfel für sich selber, könnte man sagen.
Genau, die nehmen die Würfel selber in die Hand und drehen sie, wie sie wollen.
Ja, so für sich selber.
Mhm. Wo wir schon bei unserem Hauptthema sind, nämlich
genau.
Das Würfeldrehen, wie man so schön sagt.
Ja, oder halt Ergebnisse verfälschen, ändern.
Genau. Ja, ist ein Thema, was sehr, sehr häufig diskutiert wird, wo es gefühlt immer so Oldschool versus New School ist.
Mhm. Ne?
So diese, gerade so in der Oldschool Renaissance, in der OSR sagt man immer so, naja, wie der Würfel gefallen ist, so steht er auch. Ne? So ziehe ich das durch.
Ja.
Darf
die Spielleitung schummeln, quasi? Oder ist es schummeln? Oder was bedeutet das eigentlich, wenn ich den Würfel auf ein anderes Ergebnis drehe?
Ich sage ganz klar Jein.
Ja, genau, das, so geht's mir auch. Ich habe da auch ein eindeutiges Jein als Antwort. Ist eine echt schwierige Frage, ne?
Also, ich versuche, also, ich habe ja zwei verschiedene Modis, wie ich quasi Spiel leite.
Ja.
Das eine ist, wenn ich auf der Con leite, dann habe ich als oberstes Ziel, dass ich als Supporter den Spielenden ein schönes Erlebnis gebe.
Ja, definitiv.
Und ein schönes Erlebnis ist es in der Regel nicht, wenn ich durch dumme Würfelwürfe, wofür ich vielleicht gar nicht mal richtig was kann, innerhalb der ersten halben Stunde tot bin, also
ja.
Charakter tot habe und dann irgendwie 3 Stunden daneben sitze und dicke Backen mache.
Es darf sich schon auch so anfühlen, als wenn man gleich mal auf die Schnauze kriegt,
ja.
Quasi, aber... ja, ist halt doof, ne? Also stellen wir vor, gerade Leute, die ihre eigenen Charaktere dann in Runden mitbringen, ich glaube, die sind echt frustriert, wenn sie dann irgendwie in einer halben Stunde draufgehen.
Ja, stell mal vor, du fährst auf Willkommen, um mit deinen Leuten mal wieder zu spielen,
ja.
Oder um eine Kampagne weiterzuspielen, da gibt es ja auch solche Sachen, die umspannend sind, und dann bist du tot. Oder
ja.
Du willst ein neues Spiel ausprobieren und bumm, erste halbe Stunde, machst vielleicht einen Fehler,
ja.
Völlig unbewusst, bumm, tot.
Weiß bei nicht. DCC gehört es dazu.
Bei DCT ist es was anderes. Wenn ich dann Fleischwolf drehe und
richtig.
Die Charaktere habe, dann ist es... ja, aber die Charaktere entwickeln sich ja auch durch den Tod der anderen weiter.
Ja, genau.
Ne? Ich kann mich ja aufluten.
Ja, richtig, genau.
Das ist was anderes. Bei DCT bin ich dann auch so, dass ich sage, wenn du deine Hand in dieses Loch da reinsteckst, dann ist die Hand ab.
Ja.
So. Und wenn du von den Brunnen trinkst mit der dämonischen Fratze und dich eine andere Macht übernimmt, dann ist das so.
Ja, genau. Ja, das ist aber, da hat man aber, glaube ich, auch noch eine ganz andere Bindung an die Charaktere zu dem Zeitpunkt. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Genau.
In einer privaten Runde, in einer privaten Kampagne. Also da muss ich auch nochmal unterscheiden. Wenn ich jetzt eine One-Shot habe, wo ich von vornherein weiß, das ist ein One-Shot.
Ja.
Ein Stirbfelder. Dann ist das so.
Ich muss es nicht nach einer halben Stunde haben, ja. Dass irgendjemand, das ist ja genau wie bei Brettspielen, wo einer rausfliegen kann.
Richtig. Es kommt aber immer darauf an, wenn jetzt ein Charakter völlig auf dicke Hose was macht,
ja,
und das sehr unbedarft ist, und ja, dann kriegt er einen auf die Nase, aber
in den Kugelhagel rennen, das ist eine doofe Idee.
Ist eine doofe Idee.
Ja.
Ich entschärfe diese Bombe, Bombenrollenkommando ist total egal. Ich mache das alleine. Hat dein Charakter da Fähigkeiten? Nö, wieso? Ich schneide den blauen Draht durch.
Genau.
Welchen? Welchen von den fünfen? Bumm. Ja, ja, ein bisschen Splatter-Effekt.
Ja. Naja, und ich meine, in so einer One-Shot-Runde kann man im Zweifelsfall ja auch nochmal einen weiteren Charakter aus der Tasche ziehen. Ne?
Das ist
ja, je nachdem. Also, es vielleicht nicht bei allen Systemen.
Ich finde, Würfeldrehen ist dann legitim, wenn es den Spielspaß oder die Atmosphäre fördert.
Ja.
Ich habe oftmals irgendwie ein doofes, also ein schönes Ergebnis, zum Beispiel einen kritischen oder so.
Ja.
Weißt du, dann hast du so einen Gegner, der kurz vorm Ende ist und sagt, so jetzt mit dem letzten Hieb, den gebe ich dir nur nochmal. Dann würfel ich tatsächlich einen Crit.
Ja.
Wo ich sage, wenn ich den Crit jetzt durchführe, dann gewinnt der Bösewicht, tötet die Heldin. Für wen ist das? Das macht mir ja selber keinen Spaß. Und, die Spieler und die Charaktere,
ja,
die werden ja völlig gefrustet am Tisch.
Ich erinnere mich da an so eine Pathfinder-Situation, wo ich Last Man Standing war und ich war dran und hatte eine Chance von, weiß ich nicht, 10% oder 15% den Gegner zu treffen.
Ja.
Und dann musste ich noch irgendwie einen relativ hohen Schadenswürfel machen, um den auch zu erledigen.
Mhm.
Und der hatte eine 15%ige Chance danach, wenn ich nicht getroffen hätte, mich nicht zu treffen und hätte mit einer gewürfelten 1 auf dem Schadenswürfel mich erledigt.
Ja.
So, das, ich erinnere mich dran, aber die Spielleitung hat offen gewürfelt. Und ich auch. Also es war halt so dieses, es ist gut gegangen, aber es hätte auch zu einem Wipe kommen können in dem Moment.
Ja, das ist ja dann.
Aber
es ist ja spannend. Es ist
genau.
ja spannend und das ist ja auch toll.
Naja.
Und es heißt ja auch, es muss ja nicht immer funktionieren. Es kann Scheitern kann ja auch mal schön sein. Ne?
Ein Scheitern muss ja auch nicht unbedingt gleich ein Wipe bedeuten. Muss ja nicht bedeuten,
genau.
dass Charaktere sterben. Ne? Sondern
es kommt halt immer darauf an, was sich dann nachher mit der Story tut.
Genau.
Ja?
Manchmal kann ein Patzer die Story besser voranbringen als ein kritischer Erfolg.
Wenn ich mir vorstelle, dass von einem Würfelwurf das Weiterbestehen der Gruppe oder das Ende der Kampagne bedeuten könnte, obwohl man noch gar nicht so richtig dabei ist.
Ja oder gerade mittendrin, oder?
Genau, weil man vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat. Dann muss ich sagen, dann sollte ich da den Würfel drehen. Es sei denn, es war wirklich so dumm, dass man wirklich sagt, ja, damit müsst ihr jetzt bitte leben.
Ich wollte gerade sagen, also es.
Ja, aber generell bin ich ein Freund von Würfeldrehen, wenn es für einen elementaren Effekt ist.
Mhm. Ne? Ich frage meine Runden ganz oft vorher, ob sie wollen, dass ich als Spielleiter offen oder verdeckt würfel.
Mhm.
Gerade im Bereich Online ist es sogar so, dass ich häufiger, also ich merke das selber bei mir, dass ich häufiger offen würfel als am Spieltisch sogar noch, weil ich einfach dann diese GM-Rolls, also die du bei Roll20 auch einstellen kannst, einfach weglasse, sondern einfach offen würfel. So, ich habe dann mal ein Video gesehen von Matt Colville, der auch darüber diskutiert hat und da fand ich den Ansatz ganz gut, im Zweifelsfall nicht den Würfel zu drehen, sondern die Werte.
Ja.
Also, ich kann ja als Spielleitung auch entscheiden, auch wenn auf meinem Notizzettel steht, das Skelett hat noch 75 Hitpoints und der Gegner, also der Spieler macht jetzt 73, zu sagen, ja, okay. Also, ne? Ich meine, manchmal ist es auch witzig zu sagen, ja, einen hat er noch, ne? Aber wenn es je nach Dramaturgie würde ich halt auch sagen, okay, das passt jetzt
gerade. Ja, wobei, ne? Moment, manchmal ist es auch richtig lästig, ne? Also, ich erinnere mich da so, gerade als Spieler, wenn ich dann so einen Übererfolg habe, wo ich dann sage, Alter, wie geil,
also,
man freut sich einfach dann über diesen Kinoeffekt, ja? Ich erinnere mich da noch, ich glaube, es war Deadlands, wo dieser Vampir aufgelauert hat und irgendjemand ist mit so einer Doppelläufigen da rein, hatte einfach einen super Reflexewurf, hat dann auch noch eine super Schussprobe gemacht und dann auch noch hochgewürfelt den Schaden. Und dieser Vampir, der war dann einfach, ich meine, der wäre super mächtig gewesen und Und das war auch ein ernstzunehmender Gegner, aber ja, der Spieler oder ich, Spielerin, ich weiß es nicht mehr, hat einfach so gut gewürfelt und der Vampir war Geschichte.
Da hätte ich es auch, glaube ich, nicht an ein oder zwei Punkten scheitern lassen.
Ja.
Also.
Und das, nee, das war so ein, das war einfach ein richtig geiler Effekt. Das, ja, war, das war ein Kinofilm für mich.
Ja, ja, genau, genau. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also ich glaube, diesen Kinofilm zu haben und diesen Effekt zu haben, das war eine richtig geile Aktion, fühlt sich manchmal richtig gut an. Ich weiß, wie oft ich bei D&D oder D&D-Derivaten kritische Treffer gewürfelt habe und dann irgendwie eine 1 auf den Schadenswürfel oder so. Und dann hast du, okay, das wird jetzt verdoppelt. Yay, 2. Yeah. Oh Mann, ey, das fühlt sich nicht gut an.
So. Nein, das fühlt sich nicht gut an, aber da habe ich auch nicht so die Lösung für, ne?
Nee.
Weil dann ist das halt mal ein direkter Treffer oder so, aber dann ist es halt nur ein kleiner Treffer.
Genau. Tut doll weh, war das Ohrläppchen oder so.
Ja.
Also, ja, ist schwierig, ne? Aber genau, zur Spielleitung auf jeden Fall finde ich es aber okay, selber als Spielleitung zugunsten der Spieler die Würfel zu drehen. Ich finde es, glaube ich, dann schwierig, wenn die Spielleitung anfängt, gegen die Spieler zu agieren damit.
Wenn es für die Dramatik wichtig ist, schon. Also sagen wir mal so, wenn ich für die Spieler bin, dann bin ich auch mal gegen die Spieler. In dem Fall, also wir spielen miteinander, aber sagen wir mal so, ich bin ja in dem Moment irgendwo so derjenige, der auf dem Regiesessel sitzt, ja. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Spieler da so easy peasy durchrennen, ja, ohne jetzt wirklich dieser dramatische Effekt eintritt, dann hebel ich das schon mal nach. Also dann muss nicht die zweite Welle kommen. Ne, die zweite Welle an Monstern oder so. Jetzt, ne, die einen haben wir jetzt eben niedergemoscht, oh, jetzt kommt die zweite.
Ne?
Nein, aber dann kann der eine vielleicht eine vergiftete Klinge haben. Mhm. Oder ja, die Assassinen-Goblins haben sie nicht gesehen, aber die werden sie gleich spüren. Ja. Irgendetwas. Oder sie kriegen Zeitdruck oder die Höhle stürzt ein, keine Ahnung.
Es muss sich ja zumindest für die Spielenden so anfühlen, dass sie das Gefühl gewinnen, es wird knapp.
Richtig,
genau. Weil sonst kommt keine Dramatik auf.
Ja.
Wenn alles, wenn es, ich sag mal, Shadowrun-Terminologie, wenn es ein Milchrun wird, es ist langweilig. So, wenn alles genauso klappt, wie man es geplant hat, dann wird es langweilig. Und wenn ich da Mitspieler wäre, würde ich, glaube ich, skeptisch werden. Wenn alles so genauso klappen würde, würde ich sagen, der ist ein Haken. Irgendwas kommt nach. Ich habe aber auch schon ein Kon-Abenteuer gehabt, da lief alles genauso wie geplant. Dann gab es die Geldübergabe, dann gab es Karma und dann war das Abenteuer vorbei. Dann dachte ich mir, jetzt hast du hier 3 Stunden gesessen und 3 Stunden ein bisschen Power-Fantasy gehabt sozusagen, so weil cool, hat ja alles geklappt, aber irgendwie Spaß gemacht hat es nicht.
Genau, und da wäre der Punkt erreicht, wo ich dann als Spieler danach gebessert hätte.
Ja.
Wo ich dann auch mal den Würfel gedreht hätte und ich habe das auch zum Beispiel bei Dungeon Players gemacht. Bei Dungeon Players würfel ich auch immer nur verdeckt.
Ja.
Und weil die Kämpfe haben halt so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du
kriegst eigentlich immer auf den
du kriegst Nase. du kriegst immer auf die Nase,
ja,
und es ist unterm Strich ja dann doch mal so ein bisschen ein Runtergeprügele,
definitiv,
und die Spielerschaft hat, also ich habe dann auch teilweise nicht mehr vor Augen, wer dann wie hoch in der Lebensenergie ist. Und du kannst ja dann doch mal gut austeilen durch die Würfelmechanik.
Mhm.
Da gucke ich dann schon drauf, dass die dann nicht niedergepudelt werden. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie sie sich anstellen, ne? Das
ist also, ja
unwichtig.
Ja, ich bin auch eher ein Fan davon, ich sag mal, wirklich dämliche Aktionen zu, ich will jetzt nicht sagen bestrafen, aber kommt schon so in die Richtung, abzuwatschen,
ja.
Als einen blöden Würfelwurf. Also ich glaube, es fühlt sich einfach nicht so gut an, wenn man wirklich nur durch Würfelpech ums Leben kommt mit dem Charakter oder einem das Spiel so verbaut wird, dass man sagt, boah, jetzt kommen wir überhaupt nicht mehr voran. Ja, genauso wie es, weiß ich nicht, manchmal hat man ja auch so Würfe als Spielleitung, dass die gar nichts mit Werten zu tun haben, sondern Zufallswürfe sind.
Mhm.
Und manchmal passt das richtig gut, ne? Gerade so verbotene Lande leite ich ja häufiger. Manchmal denke ich mir, boah, nee, das passt jetzt gar nicht. Also wir haben zum Beispiel eine Zufallsbegegnung, die kann nicht mehr sein, weil die NSC-Figur, die da auftaucht, mittlerweile getötet wurde von den Spielern. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das umdeuten. Ne? Ich habe nicht die Würfel gedreht, sondern habe das Ereignis gedreht in dem Moment.
Ja, das ist ja auch eine Variante von Drehen.
Ja,
ne?
Genau.
Bin ja auch mittlerweile ein Freund von Spielsystemen, wo man gar nicht als Spielleitung würfelt. Also das sind mir eigentlich die liebsten.
Numenera.
Zum Beispiel Numenera oder auch die
Powered by the Apocalypse.
Genau, PBTA-Sachen.
Genau.
Ne?
Ja, total super.
Das, also erstens ist das für mich super stressfrei.
Ja, genau.
Ich kann mich einfach darum kümmern, dass ich hoffentlich eine schöne Geschichte quasi vorbereite.
Und sagen wir mal ganz leite. Ehrlich. Genau, und sagen wir mal ganz ehrlich, ne, wenn ich jetzt als Spielleitung willkürlich sein will, kann ich auch aus den 5 Orks im Abenteuer 50 Orks machen und dann haben sie auch genauso wenig eine Chance.
Ja, dann sind es halt nicht 5 Orks, sondern 5 Trolle.
Ja, genau.
Ja.
Ne, also es weiß ja auch keiner, was da wirklich drin steht.
Richtig, genau.
Ja. Und wenn doch, dann haben die Spielenden das Abenteuer gelesen.
Oh, dann sind aber 5 Drachen.
Ja, genau, dann sind aber 5 Drachen, genau, finde ich auch. Ja. Nein, also um das mal so ein bisschen für mich, ne, also meine Sicht der Dinge quasi zusammenzufassen, was das angeht. Ich bin eher ein Freund tatsächlich von dem, wie Matt Kolbe das sagt, an den Werten zu drehen, als tatsächlich am Würfel, würde aber im Zweifelsfall, um die Dramatik zu erhalten und eventuell ein Spielercharakterleben zu erhalten, auch bereit, die Würfel zu drehen.
Ja, so ungefähr. Ja, das, das entspricht es schon. Ne? Ich gebe halt auch öfters mal irgendwie mal so einen spontanen Bonus. Also schon mit einer Begründung. Ja. Ich versuche halt immer Sachen zu belohnen, wenn Spieler sich halt was einfallen lassen. Ne? Wenn ich jetzt sage, manchmal hast du Kämpfe, wo dann manche Figuren zum Beispiel nicht drin richtig involviert sind, weil es zum Beispiel eher die Supporter-Charaktere sind, die aber gerade nicht supporten müssen und dann sagen, ja, ich habe jetzt gerade irgendwie nichts zu tun. Wo man sagen könnte, ja, du könntest ihnen aber einen Tipp geben, du könntest ihnen was zurufen, du könntest dieses, jenes, welches.
Gegner ablenken,
ja.
Gibt genug Möglichkeiten.
Das ist jetzt kein direktes Würfeldrehen, aber wir spielen ja miteinander, wo man dann sagen könnte, wenn du dich jetzt aktiv umguckst, mit aktiven Sinnen, da könntest du vielleicht sehen, dass da hinten jemand ist, der gerade mit Pfeil und Bogen auf euch zielt.
Genau. Ja, versuchen alle Spielenden einzubinden, in irgendeiner Form dafür sorgen, dass alle gemeinsam quasi Aktionen machen können und dass keiner irgendwie zurückbleibt. Ne?
Ja.
Ja. Genau.
Das ist unheimlich wichtig, das Zusammenhalt. Ne?
Ja. Nein. Klar, ich meine, im letzten Endes sind Rollenspiele ein kooperatives Spiel, bei dem sowohl Spielleitung als auch Mitspielende eigentlich gemeinsam am Tisch sitzen und gar nicht irgendwie gegeneinander spielen. Im Gegensatz zu den vorhin erwähnten Dungeon Crawlern halt, ne?
Wo
jemand dann wirklich als Einzelner gegen alle anderen spielt.
Genau. Wir wollen ja die Geschichte zusammen erleben.
Richtig. Das ist ja so das Ziel. Ich meine, klar, natürlich, bei so Sachen wie DCC, ne, dann geht es natürlich auch so ein bisschen darum, den Spaß. Und ich glaube, wenn da kein Charakter drauf gehen würde, das wäre fast langweilig. Ich glaube, das gehört fast dazu.
Wobei, du bist halt sehr geprägt von den Meatgrindern, von den
Trichtern. Ja, genau.
Danach passiert das ja eben nicht so.
Ja, gut, das ist richtig. Also, genau.
Die Stufe 0 ist ja im Grunde genommen, oder die Stufe 0 Abenteuer sind ja dafür, dass man quasi den Charakter formt, dass der Charakter schon etwas, also der Charakter hat schon das erlebt, was manch ein D&D-Charakter auf Stufe 10 noch nicht erlebt hat.
Ja, genau.
So, und davon kann der erzählen, davon kann der reden.
Ja, das ist ja auch schöner, wenn man es als Spieler dann sozusagen im Spiel erlebt hat und nicht irgendwie einfach so sich als Hintergrundgeschichte ausdenkt. Ne?
Ja, vor allem das kannst du ja nicht erleben. Das,
nee, genau.
Ne, man kann ja dann zum Beispiel sagen, ja, und ich habe letztens war ich da und habe das und das erlebt und mein guter Freund aus Kindertagen ist gestorben. Und,
genau.
Und das ist Fakt, weil das ist passiert quasi. Ne?
Genau, ja, Charakter-Hintergrundgeschichte. Ne?
Genau.
War auch nochmal ein gutes Thema, oder?
Ja, vielleicht beim nächsten Mal, wie sich sowas entwickeln kann.
Ja, wie baue ich eine Charakterhintergrundgeschichte und so weiter.
Ne? Na, schreibe ich die vorher fest oder erlebe ich die?
Also wäre das jetzt so dein Fazit quasi zur Erhaltung der Dramaturgie, ist es in Ordnung, wenn die Spielleitung den Würfel dreht?
Es sei denn, man spricht sich ganz hart dagegen aus. Also ich kenne viele, die halt eben Würfel drehen ganz schlecht finden. Und sag ich, gut, wenn ihr das so möchtet, dann macht es. Mir verhagelt eher ein bisschen was, mir erschwert so ein bisschen das Leben als Spielleiter, um eine gute Geschichte zu erleben.
Klar.
Aber wenn wir jetzt halt zum Beispiel ein Szenario, ein Dungeon, wie auch immer spielen und das möchte dann so passieren, okay, gut, dann ist es so gewünscht.
Mhm. Ja, ich würde auch, also wie gesagt, ich klopfe halt vorher immer ab, ob jetzt offenes Würfeln durch die Spielleitung erwünscht ist oder nicht. Und je nachdem würde ich dann auch verfahren.
Es gibt noch ein altes Zitat, jede Gruppe kriegt den Spielleiter, den sie verdient.
Ich habe aber Abrichten 18. Ja. Ich will das Krokodil abrichten, meine Rüstung zu tragen.
Genau.
Oh Mann, ey, das ist direkt Erinnerung.
Ja.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, wie sieht's denn da draußen aus bei euch anderen?
Würfel drehen oder nicht Würfel drehen?
Genau. Oder doch lieber Werte drehen oder würfellose Systeme für den Spielleiter. Was ist euer Idealweg?
Wir sind gespannt. Erzählt uns was, schreibt uns was. Wir sind auf bekannten Wege zu erreichen.
Über Twitter @cast-pub.
Über Facebook.
Genau. Oder aber auch einfach über Podigy. Da könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen. Wir werden auch mit Sicherheit darauf antworten und das dann auch gerne in unseren Podcast mit aufnehmen.
Genau. In Zukunft habe ich auch überlegt, wenn wir uns mal eine E-Mail-Adresse anschaffen.
Das ist eine gute Idee.
Das ist gar nicht so doof, ne?
Nee, ist gar nicht so doof. Ja, genau. Ja, das sollten wir tun.
Ja?
Dann?
In diesem Sinne, passt auf euch auf.
Spielt weiter.
Und bleibt gesund.
Tschüss. Ciao.